Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up POV. Hallo Walter.
Hi Martin.
Lass uns mit sehr wichtigen Themen weitermachen.
Ja.
Bevor wir das tun, lass uns mit einem Gebet anfangen.
Das ist absolut notwendig.
Unser himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht, wieder hier zu sein. Danke, dass du uns das Vorrecht und die Gelegenheit gibst. Bitte leite unser Gespräch in dieser Folge und erleuchte unseren Verstand und den der Zuschauer. Bitte lass uns sehen, was du uns in diesem Gespräch sehen lassen möchtest. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Nun
Martin, ich möchte nicht, dass Menschen glauben, dass wir das Thema überstrapazieren. Aber es ist ein sehr wichtiger Aspekt von Gottes Gemeinde durch alle Zeitalter hindurch.
Ja.
Und es war in jedem Zeitalter kontrovers. Immer gab es mehr als genug Widerstand dagegen. Denn wenn man über den Geist der Weissagung in einer Kirche oder unter dem Volk Gottes spricht, wie erkennt man es? Nun, man prüft den Geist.
So ist es.
Aber wenn der Geist etwas sagt, was gegen die eigene gefallene Natur geht und man es nicht aufgeben möchte, ist es sehr wahrscheinlich, dass man doch einiges dagegen hat. Oder es bestreitet und sagt, nein, nein, das kann nicht von Gott sein, das ist etwas anderes.
Genau, und manchmal kann man ein wenig eifersüchtig werden.
Ja, das ist also ein sehr wichtiges Thema. Denn die Bibel sagt, wenn man auf die Propheten hört, wird man Gelingen haben.
Ja.
Und man muss ihnen glauben. Aber es ist schwer, etwas zu glauben, was dem eigenen Denkmuster widerspricht. Erst diese Woche erhielt ich wieder einen Anruf von jemandem, der mir sagte, ich will von all dem nichts hören. Vor allem, wenn sie wieder dieses Gender-Thema bringen. Und es ist eigentlich so lächerlich, denn wenn man die Bibel studiert, ist das überhaupt nicht das Thema.
Nun, das Problem ist doch, dass die Menschen, zu denen der Prophet geschickt wurde, nicht ein einziges Mal froh darüber waren.
Nein, sie waren immer unglücklich, denn der Prophet sprach ihr persönliches Leben an und tadelte, was immer sie taten. Sie waren wirklich aufrichtig bei dem, was sie taten. Aber leider lagen sie sehr aufrichtig falsch.
Aber leider können wir das bis zum Ende durchziehen.
Ja.
Bis dahin, dass die Leute denken, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie die Leute loswerden, die wirklich versuchen, das zu tun, was richtig ist.
Was richtig ist, okay. Das ist also sehr wichtig, um die Dynamik zu verstehen, wie Gott in der Gemeinde wirkt. Letzte Folge machten wir ein Bibelstudium. Und die Leute sagten immer noch, ja, aber, dazu kommt noch. Und im Grunde ist das ein Kult, wenn man sich auf Informationen verlässt, die außerhalb der Schrift liegen.
Relying on information outside of scriptures.
Deshalb wollen ja auch so viele die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten als Sekte abstempeln.
Richtig. Wir müssen den Zweck des Geistes der Weissagung verstehen. Wir müssen also verstehen, was er ist, warum und für wann es ihn gibt.
Ganz genau. Und wenn wir die Antworten auf diese Frage haben, kann man es nicht leugnen, dass er weiter bestehen und die Gemeinde aufbauen soll.
Ja, und ich denke, dass wir wirklich ernsthaft über dieses Thema sprechen müssen, denn es wird alles betreffen. Wir werden weiterhin Zeichen der Zeit betrachten und was geschichtlich, politisch und im religiösen Bereich geschieht, denn das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Aber wenn der Verstand und das Herz nicht mit dem Denken Gottes im Einklang stehen, dann laufen wir auf parallelen Gleisen.
Leider. Man kann dafür auch ein ganz banales Beispiel nehmen. Wenn man ein Pferd hat, das dahin zieht, und ein anderes, das in die andere Richtung zieht, dann kommt man nirgendwo hin.
Nein, dann kommt man nicht weiter. Lass uns das ansehen und auch, was wir für uns aus diesem Zitat entnehmen können. Gott wartet gerade auf Männer und Frauen, die sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Er wartet darauf, dass sie sich ihm anschließen. Lass sie das Zeichen des Fortschritts sehen und nicht länger hinterherhinken, den Willen Gottes auszuführen. Ist uns bewusst, wie groß die Zahl derer ist, die unsere Schritte beobachten? Eine interessante Frage. Aus Kreisen, woher wir es am wenigsten erwarten, werden Stimmen ertönen, die uns in unserem Werk vorwärts drängen, der Welt die letzte Botschaft der Gnade zu geben. Prediger und Laien, wacht auf! Erkennt doch geschwind und ergreift jede Gelegenheit und angebotenen Vorteil, am Rad der Vorhersehung zu drehen. Lass uns hier kurz innehalten. Ich hatte schon derartige Situationen. Ich hatte Leute aus der Regierung, Leute aus dem Militär. Ich hatte hochrangige Offiziere der Polizei. Ich hatte sogar Leute vom Geheimdienst und ich hatte sogar einen Jesuiten, die in einer Pause zwischen den Vorträgen zu mir kamen und mir sagten, dass ich beobachtet werde. Darauf sagte ich normalerweise, ist das jetzt eine Verwarnung oder eine Ermutigung? Was soll ich sagen? Sie sagten mir, mach weiter so, mach das weiter. Und das würde man doch nicht erwarten, oder?
Auch diesen ersten Teil beobachtet die Welt.
Sie beobachten.
Da gab es diese Zeit, als Mark Woodman aufkreuzte und kam, um bei dir zu bleiben, um zu sehen, ob du auch so lebst, wie du sagst, dein gesunder Lebensstil und so.
Er wollte prüfen, ob das eine Betrügerei war oder nicht.
Ja.
Ja, das war auch interessant. Nun, lass uns weitermachen. Gott, Christus und die himmlischen Engel arbeiten emsig und voller Tatkraft daran, den grimmigen Zorn Satans im Zaum zu halten, damit Gottes Pläne nicht doch durchkreuzt werden. Erinnere dich, dass der Teufel zornig auf die Frau war und ging hin, um Krieg mit den übrigen von ihrem Samen zu führen. Und es gab diese beiden Kriterien. Wir sprachen das letzte Mal darüber. Gott lebt und regiert. Er lenkt die Angelegenheiten des Universums. Lasst seine Soldaten zum Sieg voranschreiten. Lasst in ihren Reihen vollkommene Einheit herrschen. Das hatten wir schon so oft. Können wir vollkommene Einheit haben, wenn wir nicht einer Meinung sind?
Nein.
Es ist sehr wichtig. Was wird uns zu der völligen Einheit bringen?
Es muss etwas geben, worin man diese Einheit findet.
Lass die Schlachten an die Pforten dringen. Der Herr wird als mächtiger Eroberer für sie wirken. Lass die Botschaft des Universums durch unsere Kirchen schallen und sie zu umfänglichen Handeln zusammenrufen. Lass die Gemeindeglieder einen stärkeren Glauben haben und ihre Arbeitseifer von ihren unsichtbaren Verbündeten erhalten, durch eine Kenntnis ihrer nie versiegelten Hilfsquellen, durch die Großartigkeit der Unternehmung, in der sie sich engagieren, und von der Macht ihres Anführers. Martin, was für eine List! Unser Glaube muss also zunehmen. Wir müssen Arbeitseifer vom Unsichtbaren erhalten. Wir müssen erkennen, dass wir himmlische Verbündete haben. Wir sind in diesem Kampf nicht alleine. Sie haben nie versiegende Hilfsquellen. Die Großartigkeit der Unternehmungen muss uns beeindrucken und wir müssen wissen, dass wir einen Anführer haben. Es gibt eine Feuersäule und eine Wolkensäule vor uns, beziehungsweise hinter uns, richtig?
Ein Anführer, der nicht enttäuschen wird.
Die sich Gottes Kontrolle unterstellen, um von ihm geführt und geleitet zu werden, werden den beständigen Faden von Ereignissen aufgreifen, die wir von ihm bestimmt stattfinden werden. Sie müssen also hinsehen, was im politischen und religiösen Bereich stattfindet und dergleichen. Inspiriert durch den Geist dessen, der sein Leben für das Leben dieser Welt gab, werden sie nicht länger unvermögend stillstehen, wobei sie auf das zeigen, was sie nicht tun können. Indem sie die Waffenrüstung des Himmels anlegen, werden sie in den Kampf ziehen, bereit für Gott zu handeln und es zu wagen, weil sie wissen, dass seine Allmacht ihren Mangel stillt. Martin, das klingt nach Menschen mit einer Mission.
Definitiv.
Sie haben eine Agenda.
Ja, es ist wie ein Kriegsmarsch.
Ja, es ist eine Mission. Das ist etwas, was wir schaffen müssen. Und wie wird uns das gelingen? Und das fehlt heute so sehr in Gottes Gemeinde. Lass uns also über den Geist der Weissagung und die Schriften sprechen. Was sind sie nicht? Denn die Leute sagen ja immer, ich habe die Bibel und das ist alles, was ich brauche. Wenn es so ist, dass man nichts als die Bibel braucht, warum gibt es dann so viele tausende protestantische Denominationen, die alle sagen, dass sie die Bibel haben und nicht weiter brauchen? Und keine stimmt mit der anderen überein. Außer sie kommen über Punkte überein, bei denen sie übereinstimmen und alles andere beiseite legen.
Ja, dann können sie dastehen und sagen, die Bibel und nur die Bibel allein. Aber was ist mit den schwierigen Dingen, bei denen sie nicht übereinstimmen? Was macht man da? Ganz genau, eine gute Frage.
Sie sollen nicht die Stelle der Bibel einnehmen. Nun, hier ist ein Auszug aus einem Zeugnis, das 1876 veröffentlicht wurde. Bruder Jay, die Gemüter verwirren, indem er es so darzustellen versucht, als sei die Erkenntnis, die Gott durch die Zeugnisse gegeben hat, ein Zusatz zum Worte Gottes. Dadurch aber stellt er die Sache in ein falsches Licht. Gott hat es für uns gut angesehen, auf diese Weise das Denken seiner Kinder auf sein Wort zu richten, damit sie es besser verstehen können. Das Wort Gottes vermag, das meist vernebelte Gemüt zu erleuchten und kann von jedem verstanden werden, der es nur verstehen will. Aber trotz all dem lebt mancher, der angeblich das Wort Gottes durchforscht, geradezu im Widerspruch zu seinen einfachsten Lehren. Ist das eine Tatsache oder nicht?
Es ist eine Tatsache. Ja, es ist eine Tatsache. Deutliche Lehren, aber nein.
Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote.
Deutliche Lehre.
Und sie sagt, nein.
Nein.
Ich habe sogar gehört, dass, wenn man die Gebote hält, man eigentlich sündigt.
Ja, und sogar Jesus sündigte, weil er den Sabbat brach. All derartigen Unsinn gibt es.
Richtig. Um nun Männern und Frauen keine Entschuldigung zu lassen, erlässt Gott klare und bestimmte Zeugnisse, um sie zu dem Wort zurückzuführen, dessen Befolgung sie vernachlässigten. Das Wort Gottes ist reich an allgemeinen Grundsätzen zur Gestaltung richtiger Lebensgewohnheiten. Die allgemeinen und persönlichen Zeugnissen sind dazu bestimmt, die Aufmerksamkeit besonders auf diese Grundsätze zu lenken. Okay, das Wort Gottes ist Norm und Standard. Lass uns ein Gebot wie, du sollst nicht Ehebrechen nehmen. Da denken die Leute, nun, das gilt nur für Dinge, die innerhalb einer Ehebeziehung passieren. Stimmt's? Aber wenn man in den Gesetzen, in den ersten fünf Büchern der Bibel weiterliest, existiert ein ganzes Kapitel, das aufzeigt, woraus eine Übertretung des siebten Gebots alles besteht. Und das enthält alles Mögliche, vom schlimmsten bis zum geringsten Detail. Und alles ist Teil des siebten Gebotes. Es ist dessen Erklärung. Und wenn die Leute es immer noch nicht kapieren, wie wäre es dann mit ein paar Zeugnissen?
Genau. Denn es ist genau genommen so, wie wir es in der letzten Folge schon erwähnten. Schon das hier ist ein Zeugnis, die Bibel. Es ist ein Zeugnis. Und jedes Mal, wenn Gott es leichter verständlich machen möchte, so ist es auch mit der Geschichte des Bundes zu sehen. Es war nicht immer ein neuer Bund, sondern immer ein neuer Versuch, in dem er versucht, das Original zu zeigen.
Richtig. Lass uns jetzt eine Reihe sehr einfacher Beispiele nehmen. Bewusst essen. Bewusst leben. Obst, Getreide, Nüsse und Gemüse. Das ist unsere Ernährung, richtig? Hab kein Fett oder Schmalz, esse kein Fleisch oder tierische Produkte. Sie sind in der letzten Zeit nicht sicher. Im Grunde sagen sie das doch, oder?
Ja.
Freut sich da irgendjemand drüber?
Nein, keiner.
Nein. Das heißt, die Bibel spricht über reines und unreines Fleisch, also sollte das doch okay sein. Lass mich jetzt nur einen Vers in der Bibel nennen.
Ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben.
Auch alle Bäume. an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. So war der menschliche Körper ursprünglich geplant. Ist darin irgendetwas von Eiern zu hören? Steht da irgendwas davon, zum Euter einer Kuh zu gehen und um Nährstoffe zu bitten?
Nein.
Nein, so ist es doch. Dann kam die Sünde in die Welt und wie er vorher von samentragenden Bäumen und Gewächsen gesprochen hatte, sagte er jetzt, du sollst das Kraut auf dem Felde essen.
Nein.
Ist jetzt irgendwo von Fleisch die Rede? Lass uns da kurz innehalten. Wenn wir jetzt zum Geist der Weissagung gehen, der sagt, dass Früchte, Getreide, Nüsse und Gemüse die beste Nahrung ist, stimmt diese Aussage dann mit der Schrift überein?
Genau.
Okay. Wenn da steht, Fleisch soll nicht dazugehören, stimmt das dann mit der Schrift überein?
Nein.
Es war nicht Teil des ursprünglichen Planes.
Nicht am Anfang.
Stimmt. Gut, Gott gab Anweisungen, welche Tierarten jetzt als Nahrung erlaubt waren und welche nicht. Das war dann nach der Flut, richtig? Wusste Noah schon davon?
Was rein und unrein war?
Genau, natürlich. Denn er hatte 7 Paare von den Reinen und 1 Paar von den Unreinen. Welche musste er opfern?
Die Reinen.
Die Reinen. Wenn er davon nur ein Paar gehabt hätte, wäre das Ende gewesen. Die Reinen wären weg gewesen, stimmt's? Okay. Als Gott das Volk aus Ägypten herausführte, setzte er sie da auf eine pflanzenbasierte Ernährung?
Ja.
Gierten sie nach Fleisch? Das taten sie doch.
Genau das sagt die Bibel.
Hatte er Wohlgefallen an ihnen?
Nein.
Okay. Wo liegt das Problem, wenn wir ausführlicher darüber sprechen, was gesagt wird, warum und weshalb und ganz genau erklären, was die Ernährung umfasst? Ich rebellierte beispielsweise dagegen. Aber als ich anfing, das im Labor zu überprüfen, musste ich zum Schluss kommen, dass es nur einen Dummkopf in der ganzen Geschichte gab. Und zwar mich. So war es.
Und genau das muss man mit allem machen, was die Bibel sagt. Und wenn man ein Buch oder Bücher vom Geist der Weissagung hat, die das unterstützen, beziehungsweise damit übereinstimmen, und man dagegen kämpft, dann wird man am Ende als Dummkopf davongehen.
Gab Gott am Berg Sinai ein Gesetz? Sagte er den Menschen, ihnen zu gehorchen?
Ja.
Ist der Geist der Weissagung nicht Übereinstimmung mit Gottes Wort, wenn er fragt, warum gehorcht ihr dann nicht? Ist das dann nicht in Einklang mit dem Wort Gottes?
Ja.
Okay, belassen wir es dabei.
Ich denke, dass die Art und Weise, wie du es gerade dargestellt hast, wichtig ist. Wie leicht verständlich und einfach es sein kann. Es ist wie in der Bibel.
Als die Pharisäer mit Jesus um Themen wie Scheidung und so weiter diskutierten, denn Scheidungen ist ja jetzt erlaubt und so, man kritzelt da ein paar Worte hin und fliegt sie schon raus. Jesus sagte, am Anfang war es nicht so. Also ist ganz offensichtlich, dass der anfängliche Zustand Gottes Willen entsprach. Wie wird es dann am Ende sein? Wird es am Ende dann nicht wieder so sein müssen, wie es am Anfang war?
Ja, klar.
Was soll daran nicht logisch sein? Okay, lass uns weiterlesen. Der Herr hat es vorhergesehen, dass ihr durch die gegebenen Zeugnisse gewarnt, getadelt und beraten werden sollt und um euer Denken mit der Wichtigkeit der Wahrheit seines Wortes zu beeindrucken. Die niedergeschriebenen Zeugnisse sollen kein neues Licht geben, sondern dem Herzen, die Wahrheit der schon offenbarten Inspiration lebhaft und anschaulich einzuschärfen. Was sind sie also nicht? Sie sind kein Zusatz zur Bibel. Okay, da ist sehr deutlich festgehalten, was die Intention dahinter ist. Es wird einige geben, die sagen, nun dann brauchen wir nicht.
Genau, sie sagt ja, kein neues Licht, wir brauchen nichts weiter. Warum benutzt ihr die ganze Zeit den Geist der Weissagung?
Richtig. Lass uns mit dieser Geschichte weitermachen. Gott hat in diesem Wort versprochen, in den letzten Tagen Gesichter zu geben. Nicht als eine neue Richtschnur des Glaubens, sondern zum Trost seines Volkes und um die zu korrigieren, die von der Bibelwahrheit abgewichen sind. So verfuhr Gott mit Petrus, als er ihn zu den Heiden schicken wollte. Okay, er muss anhand der Bibel geprüft werden. Der Geist wurde nicht gegeben und kann auch nie dazu verliehen werden. um die Heilige Schrift zu verdrängen. Denn die Schrift erklärt ausdrücklich, dass das Wort Gottes der Maßstab ist, an dem alle Lehren und jede Erfahrung geprüft werden müssen. Jesaja erklärt, ja, nach dem Gesetz und dem Zeugnis. Wenn sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Ich denke, dass das aus ihren Schriften selbst sehr deutlich wird, dass sie kein Zusatz zur Bibel sind. Aber sie werden das verdeutlichen, was Leute gern verdunkeln wollen.
So ist es. Das Problem ist, dass viele nicht glauben, dass diese Schriften mit der Bibel übereinstimmen. Sie sagen, ja, aber das, was ihr hier sagt, steht nicht in der Bibel.
Wenn man das gründlich studiert, wird man zu einem anderen Entschluss kommen.
Und da entsteht dann das Problem. Deshalb müssen wir umsetzen, was sie uns sagen.
Okay, jetzt wissen wir, was sie nicht sind. Dann stellt sich die Frage, also was sind sie dann? Was sind sie? Lieber Leser, ich empfehle dir das Wort Gottes als die Richtschnur deines Glaubens und Handelns. Durch dieses Wort werden wir gerichtet werden. Gott hat in diesem Wort versprochen, in den letzten Tagen Gesichter zu geben, nicht als eine neue Richtschnur des Glaubens, sondern zum Trost seines Volkes und um die zu korrigieren, die von der Bibelwahrheit abgewichen sind. Das ist doch ziemlich deutlich.
Warum dann? Aber lass es uns zunächst noch einmal so formulieren, wie schon so oft zuvor. Warum sandte Gott jedes Mal einen Propheten zum Volk Israel?
Um sie wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen, denn sie waren
von der Wahrheit abgewichen.
Ja, sie waren von dem Weg abgeirrt. Hier ist noch eine Aussage von 1856 aus dem Review and Herald. Bei unserer letzten Versammlung in Battle Creek wirkte der Herr für uns. Das Denken der Diener Gottes sollte sich mit den Gaben der Gemeinde beschäftigen, und wenn Gottes stirnrunzelnde Missbilligung über sein Volk gebracht worden war, weil sie die Gaben gering geschätzt und vernachlässigt worden waren, gab es doch einen erfreulichen Ausblick, dass sein Lächeln wieder auf uns ruhen würde, er gütig und gnädig die Gaben wiederbeleben würde, dass sie in der Gemeinde lebendig wären, um die versagenden und ermatteten Seelen zu ermutigen, um die Irrenden zu korrigieren und zu tadeln. Martin, was wird man finden, wenn man es liest? Man wird Korrektur und Tadel vorfinden und man wird Ermutigung darin finden. Das hängt immer davon ab, wie man es lesen will, richtig?
Oh, das ist so wichtig. Man kann es lesen, als wenn es ein Stock wäre, der einen jedes Mal schlägt. Oder man kann es lesen und sagen, Gott, was soll ich nach deinem Willen tun, um besser zu leben und dir zu gefallen?
Ja, nun, als ich all diese Dinge zum ersten Mal entdeckte, hatte ich eine eher rebellische Natur. Und musste manchmal auf die harte Tour lernen, dass Gottes Weg der beste Weg ist. Bei meiner Frau dagegen, sie konnte es nicht abwarten, es zu lesen, um zu sehen, was falsch war und was sie tun musste, um es zu korrigieren. Sie hatte eine viel bessere Einstellung dazu als ich.
Super. Aber ich denke, das ist heute das größte Problem. Wir müssen alle diese Einstellung wie deine Frau haben.
Ja, aber du bemerkst schon, dass mich sogar meine arme Frau reizte.
Ja, ganz besonders, denn nun jetzt kommt sie zu dir und sagt, ich denke, dass wir das nicht machen sollten. Was? Wo steht das in der Bibel?
Genau, das ist sehr interessant. Martin, genau das sind sie. Es gibt sie, um zu ermutigen, zu berichtigen und zu tadeln. Nicht viele Menschen können mit Tadel umgehen. Aber wenn man mit Gottes Wort in Einklang kommen will, muss man Tadel akzeptieren.
Ich überlege gerade, tadelte Jesus auch?
Ja.
Aber die Leute sagen heute, aber man muss einfach die Liebe Jesu zeigen. Sie missverstehen also diese Liebe. Genau.
Das war Liebe.
Die Leute haben ein falsches Verständnis. Wir hatten darüber eine ganze Folge, was Liebe ist.
Ich erinnere mich an ein Zitat, das mehr oder weniger Folgendes sagt. Schon die reine Anstrengung, die es bedarf, um zurückzukommen, ist der größte Beweis dafür, wie tief wir gefallen sind. Was sind sie also? Gott sah es solcherweise passend an, das Denken seines Volkes zu seinem Wort hinzuführen, um ihnen ein klareres Verständnis zu geben. Ist das wichtig?
Ich denke, besonders jetzt, wo überall jeder Windhauch der Lehre weht.
Nun, im 16. Jahrhundert studierten die Reformatoren da nicht gründlich Daniel und Offenbarung? Hatten sie bei Daniel 7 und Offenbarung 13 nicht eine genaue Vorstellung, wer das Tier war?
Ja, sie mussten es, denn das würde sie mit der ursprünglichen Gemeinde in Einklang bringen.
Okay, man kann all die Werke jener Reformatoren lesen und das sehen. Aber zu der Zeit, als dieser Geist der Weissagung geschrieben wurde, waren jene Dinge vergessen. Sie waren unter den Teppich gekehrt worden.
Erneut.
Sodass die Menschen daran erinnert werden mussten. Und sie mussten dahin zurückgebracht werden, wo wir sein sollten. Unterschiedliche Denominationen hatten verschiedene Dinge entdeckt. Die Methodisten hatten Abstinenz und Mäßigkeit entdeckt und die Abstinenzbewegung eingeführt. Aber der Rest hatte es vergessen. Sie konsumierten hausgemachten Schnaps.
Einige Lehren entwickelten sich daraus.
Ja, sehr interessante Lehren. Okay, also ein klareres Verständnis von Gottes Wort. Und um ein klares Verständnis von Gottes Wort zu haben, braucht man einen klaren Verstand. Und um einen klaren Verstand zu haben, braucht man einen sauberen Körper und einen reinen Magen. Der Herr plant, euch durch die gegebenen Zeugnisse zu warnen, zu tadeln, zu beraten und euer Denken mit der Wichtigkeit der Wahrheit seines Wortes zu beeindrucken. Das scheint ein zentrales Thema zu sein. Die niedergeschriebenen Zeugnisse sollen kein neues Licht geben, sondern dem Herzen lebhaft und anschaulich die Wahrheiten der schon offenbarten Inspirationen einschärfen. Wir hatten das schon gelesen, aber lass uns weiterlesen. Die Pflicht des Menschen, Gott und seinen Mitmenschen gegenüber, wurde schon eindeutig in Gottes Wort dargelegt, aber nur wenige von euch sind dem gegebenen Licht gehorsam. Zusätzliche Wahrheit wird nicht hervorgebracht. Aber Gott vereinfachte durch die Zeugnisse die großen Wahrheiten, die schon gegeben wurden, und in der von ihm gewählten Weise brachte er sie vor dem Volk, um sie aufzuwecken und den Verstand mit den Wahrheiten zu beeindrucken, damit keinem eine Ausrede bliebe. Martin, wenn ich dir dieses und jenes ganz deutlich sage, dann bleibt dir im Grunde keine Entschuldigung, wenn du es ignorierst. Richtig?
Zu 100%. Und schau, wenn man das liest, ist es ja auch so, dass hier das große Licht ist und das kleine Licht es einfach noch heller scheinen lässt und man es so besser verstehen kann.
Das ist eine andere Sache, die oft fehlgedeutet wird. Das große Licht und das kleine Licht. Kleines Licht, das klingt nicht so wichtig. Aber wenn es doch da ist, um das große Licht verständlicher zu machen, dann ist es von großer Bedeutung. Denn das große Licht führt zu viel Verwirrung, wenn es verdreht.
Ganz genau.
Das können wir in der Welt schon sehen, nicht wahr?
Ja.
In alter Zeit sprach Gott durch den Mund von Propheten und Aposteln zu den Menschen. In diesen Tagen spricht er durch die Zeugnisse seines Geistes zu ihnen. Nie gab es eine Zeit, in der Gott sein Volk ernstlicher angewiesen hätte, als es jetzt bezüglich seines Willens und des Kurses anweist, den sie einschlagen sollen. Nie gab es eine Zeit, in der er ernstlicher angewiesen hätte. Ist es nicht wichtig, dass die letzte Warnungsbotschaft an die Welt von einer unverfälschten Quelle ausgeht?
Oh ja, natürlich.
Sonst würde man ja widersprüchliche Botschaften weitergeben, stimmt's?
Und wurde die Wahrheit nicht mit all den Versionen da draußen getrübt?
Ja, es gibt viele Aspekte bei der Frage, woraus das Wort besteht. Nun, die römisch-katholischen sagen, dass man die Apokryphen einbeziehen muss. Dann heißt es, nein, man solle lieber diese anstatt jene Manuskripte verwenden. Oder diese wurden doch im Wüstensand ausgegraben, wo Gott sie treu verbarg, damit niemand außer uns für tausende von Jahren die Wahrheit erfahren konnte.
Naja.
Was für ein Unsinn. Aber, naja, Der Zweck der Zeugnisse. Dann gibt Gott klare und deutliche Zeugnisse, damit Männer und Frauen keine Entschuldigung bleibt und damit er sie zum Wort zurückbringt, dem nachzufolgen sie vernachlässigt haben. Das Wort Gottes ist reich an allgemeinen Prinzipien, um richtige Lebensgewohnheiten auszubilden. Und die Zeugnisse, ob allgemein oder persönlich, wurden so geplant, ihre Aufmerksamkeit besonders auf diese Prinzipien zu lenken. Wir hatten das schon zuvor in einem anderen Format gelesen. Aber das ist die Grundlage. Wenn man jetzt in die Zeit des Alten Testaments zurückgeht, war da das Wort, das Gesetz verloren gegangen?
Ja.
Ging es im Tempel verloren?
Ja, im Tempel.
Ja, im Tempel. Mussten sie das Haus gründlich reinigen, um es zu finden?
Ja.
Und als sie es fanden und zum König brachten, zerriss er dann nicht seine Gewänder?
Er war geschockt,
wie weit sie abgekommen waren. Martin, wenn sie es zu einer Zeit verlieren konnten, als sie noch den Tempelservice hatten, als sie die Priesterschaften hatten und dazu noch all die Rituale da waren, wenn sie es da verlieren konnten, kann die Menschheit es dann heute nicht verlieren?
Oh, doch, definitiv.
Wenn man sich ansieht, was die Menschheit macht, sogar im Rechtssystem, wo Gesetze gemacht werden, die so offensichtlich gegen Gottes Willen sind und dann darum streiten, dass es doch mit Gottes Willen übereinstimmt. Schon verrückt, oder?
Schau, das Problem ist doch, dass sie sagen, dass es mit der Bibel übereinstimmt, aber können es nicht beweisen. Sie bringen keine Schriften.
Nein.
Das ist heutzutage ein großes Problem.
Oder sie bringen nur halbe Schriften.
Ja, genau. Man hat viele Prediger, die sagen, die Bibel sagt dies und das. Wir haben schon viele dieser Predigten gezeigt. Wie oft wird der ganze Kontext gelesen und wirklich ein Bibelstudium dazu gemacht?
Wir sind nicht unter dem Gesetz. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Das lesen sie da nicht.
Nein, vielmehr bestätigen wir das Gesetz.
Gut, hier ist ein anderes Zitat. Wenn durch die Kraft Gottes etwas als Wahrheit bestätigt wird, dann bleibt diese Wahrheit immer Wahrheit. Wenn die Bibel etwas als Wahrheit definiert, dann ist das Wahrheit.
Ja.
Und wenn der Geist der Weissagung etwas bestätigt, was die Bibel schon sagte, kann er es nicht ändern.
Nein.
Im Nachhinein sollte keine Vermutungen angestellt werden, die im Gegensatz zu dem Licht stehen, das Gott gegeben hat. Es werden Menschen auftreten, die für ihre Auslegung der Schrift Wahrheit ist. Doch das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit für diese Zeit hat Gott uns als Grundlage für unseren Glauben gegeben. Er selbst hat uns gelehrt, was Wahrheit ist. Der eine oder andere wird kommen und ein neues Licht verkünden, das dem Licht widerspricht, das Gott durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Einige von denen sind noch am Leben, die die Erfahrung mitgemacht haben, die in der Begründung der Wahrheit gewonnen wurde. Nun, wie hatten sie das getan? Durch Bibelstudium, richtig? Und als sie nicht weiterkamen, weil sie all diese Vorstellungen aus ihren Denominationen hatten, zeigte der Geist der Weissagung den Weg und plötzlich wurde es eindeutig. Gott hat in seiner Gnade ihr Leben erhalten, damit sie die gewonnene Erfahrung weitergegeben bis an ihr Lebensende, wie es der Apostel Johannes bis ans Ende seines Lebens tat. Und die Bannerträger, die gestorben sind, sollen durch den Neudruck ihrer Schreiben sprechen. Mir wurde gezeigt, dass ihre Stimmen auf diese Weise erklingen sollen. Sie sollen ihr Zeugnis ablegen, welche Wahrheit für diese Zeit gilt. In unserer letzten Folge taten wir das tatsächlich. Wir ließen Uriah Smith sprechen, stimmt's? Wir sollten das viel öfter machen.
Und nochmals, auch wenn wir sie sprechen lassen, müssen sie immer noch mit der Bibel übereinstimmen.
Richtig. Martin, auch auf das Risiko hin, dass ich provokativ bin. Darf ich? Darf ich?
Du darfst.
Wie war das mit unseren Pionieren?
Ja.
Glaubten sie an die kosmische Woche? Glauben unsere modernen Theologen an eine kosmische Woche? Gab der Geist der Weissagung genug Beweise, dass sie mit der kosmischen Woche übereinstimmte?
Ja.
Martin, Wenn ich jetzt wählen muss zwischen dem, was die modernen Theologen oder unsere Pioniere und der Geist der Weissagung sagen, fürchte ich, den Satz möchte ich nicht zu Ende bringen.
I don't want to finish my sentence.
Das letzte halbe Jahrhundert hat uns eine Fülle von moralischen Einflüssen gebracht. Durch den Heiligen Geist hat Gott ständig zu uns gesprochen, um uns zu warnen und zu lehren und um den Glauben der Gläubigen an den Geist der Weissagung zu bestätigen. Eine Fülle von moralischem Einfluss. Erlebt die Welt eine Fülle an unmoralischem Einfluss?
Ja, schrecklich.
Wie kann man dagegen stehen?
Auf der moralischen Seite, in der Wahrheit.
Man muss also Irrtum mit der Wahrheit bekämpfen.
Genau.
Wenn nun die Kirche ihren moralischen Kompass verliert und nicht unterscheiden kann, was der Wille Gottes ist und was nicht der Wille Gottes ist. Nimm beispielsweise Gender-Themen. Nimm zum Beispiel LGBTQ. Kann man gleich das ganze ABC aufsagen? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Denn dahin geht es doch. Was erlaubt ist. Gibt es Kirchen sogar in unseren eigenen Reihen, die auf diesen weltlichen Propagandazug aufspringen?
Ja.
Martin, haben wir unseren moralischen Kompass verloren? Warum ist das so?
Ja, das haben wir.
Weil sie den Geist der Weissagung vernachlässigen.
Die Zeugnisse.
Und sie verdrehen das Wort Gottes.
Ja.
Sodass das, was das Wort Gottes sagt, zu dem wird, was das Gott Gottes nicht sagte.
Nun, da gibt es ganz schön schauerliche Dinge. Es gibt Leute, zumindest habe ich das gehört, die gefragt haben, aber was ist jetzt mit dieser gleichgeschlechtlichen Ehe oder Beziehung? Denn wahrscheinlich gibt es Beispiele dafür in der Bibel, wie etwa Naomi und
Ruth.
Ja, Ruth.
Ja, ich habe das auch gehört.
So wird das angewendet.
Oder David und Jonathan.
Ja.
Da werden solche Verse hergenommen. Wenn Naomi und Ruth eine Beziehung gehabt hätten, warum sollte dann Naomi Ruth ermutigen, zu Boas zu gehen? Das ist so verdreht, einfach unglaublich.
Aber das zeigt doch, was passiert, wenn man seinen moralischen Kompass verliert.
Richtig. Also haben wir eine Fülle an moralischem Einfluss, der uns gegeben wurde. Durch den Heiligen Geist hat Gott ständig zu uns gesprochen, um uns zu warnen und zu lehren und um den Glauben der Gläubigen an den Geist der Weissagung zu bestätigen. Man kann die Bibel lesen und man kann sie verdrehen, wie wir gerade gesehen haben. Aber wenn man den Geist der Weissagung liest, kann
weil
man
es nicht. Eindeutig ist.
Es ist sehr eindeutig und sehr direkt. Also muss man ihn beiseite legen, stimmt's?
Man muss ihn verwerfen. Man muss ihn an eine weniger bedeutende Stelle setzen. Während wir es hier lesen, kann ich die Zeit hören, wie Leute sagen, ja, aber das wurde für die Zeit vor 200 Jahren geschrieben. Nein!
Oder wenn man Themen nimmt, die mit Sexualität zu tun haben. Es ist so eindeutig geschrieben, was die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau sein sollte. Wie es mit der Kontrolle über die eigene Sexualität sein sollte. Da gibt es beim Geist der Weissagung keinen Platz, um irgendetwas zu verdrehen. Das Einzige, was man damit machen kann, wenn man nicht mit ihm übereinstimmt, ist, ihn beiseite zu legen.
So the only thing that you can do if you don't agree with it is put it aside.
Wieder und wieder wurde mir gesagt, schreibe auf, was ich dir mitgeteilt habe, um den Glauben meines Volkes zu stärken, damit sie an den Standpunkten, die sie eingenommen haben, festhalten. Die Zeit, die darüber hingegangen ist, und auch Prüfungen haben die Anweisungen Gottes nicht ungültig gemacht. Im Gegenteil, in den Jahren des Leidens und der Selbstaufopferung hat sich erwiesen, dass die Zeugnisse wahr sind. Die Anweisungen, die in den Anfangstagen der Botschaft gegeben wurden, sind auch in den letzten Tagen als sichere Anleitung zu betrachten, der wir folgen müssen. Kann man darum sagen, dass es Literatur aus dem 19. Jahrhundert ist?
Nein.
Nein.
Denn dann müssten die letzten Tage schon vorbei sein.
Okay. Wer diesem Licht und diesen Anweisungen gleichgültig gegenübersteht, darf nicht erwarten, den Fallstrick zu entgehen, vor denen wir gewarnt wurden. Ganz klar wurde uns gesagt, dass jene, die das Licht zurückweisen, stolpern und fallen, sich verstricken und verfangen würden. Martin, es gibt viele in dieser Kirche, die sich in diesen Fallstricken verfangen und straucheln.
Ja.
Sie sind tatsächlich schon gestrauchelt. Und wenn sie es nicht beachten, werden sie nicht aufstehen können.
So ist es. Wacht auf!
Wenn wir das zweite Kapitel der Hebräerbriefs sorgfältig studieren, werden wir lernen, wie wichtig es ist, unerschütterlich an allen Grundsätzen der Wahrheit festzuhalten, die uns gegeben wurden. Sobald eine Wahrheit einmal gegeben wurde, kann sie nicht mehr entfernt werden.
Nein, man kann nicht behaupten, nun, ich wusste nichts.
Nein, kann man nicht. Gott gab all den Reformatoren die Botschaft, wer das Tier ist und was seine Absichten sind. Er gab das in den Zeugnissen noch einmal ganz eindeutig. Und niemand in den ökumenischen Kreisen erkennt es an.
Nein.
Gott hat es vorhergesehen, dass sein Volk eine Einheit sei, einer Meinung, einmütig sei und gleiches Urteil haben sollte. Erst diese Woche erhielt ich wieder einen Anruf von jemandem, der sagte, ich kann nicht in der Kirche sein, denn sie haben diese völlige Übereinstimmung nicht. Sie sind nicht überall verteilt. Da gibt es keine Beständigkeit. Also kann ich kein Teil davon sein. Ich musste den Weizen und das Unkraut erklären, das bis zur Ernte zusammenwächst. Es wird ein Stichtag kommen. Hatte das alte Israel die Wahrheit? Die Antwort lautet immer, ja, sie hatten die Wahrheit. Lebten sie danach?
Nein.
Also?
So ist es eben.
Und so wird es sein. Haben wir Menschen in der Gemeinde, die sich einig sind?
Die es sind, ja.
Es gibt sie. Okay.
Ja.
Kamen sie zu dieser Übereinstimmung, weil sie bestimmte Kriterien hatten, die zur Übereinstimmung brachten?
Ja, sie lesen, sie studieren und sie erkennen, dass es eine Gabe in der Gemeinde gibt.
Ja, und sagte Paulus nicht, ich wünschte, dass ihr alle wie ich wärt? Sagte Paulus nicht auch, und wenn es einige Dinge gibt, die ihr anders seht, wird euch Gott auch dahin führen? Denn er wusste, was die Wahrheit war, denn er hatte sie prophetisch erhalten.
Ja, genau. Gott zeigte es ihm. Wenn man es also nicht genauso sehen kann, dann gilt es genau wie Paulus sagte. Dann bete, lese und komme zum Einklang.
Man muss mit den Schriften von Paulus in Einklang kommen.
Man kann es nicht ändern.
Und wenn der Geist der Weissagung mit Paulus im Einklang steht, sollte man besser mit dem Geist der Weissagung einig werden. Das Gebet Christi war, dass seine Jünger eins seien, wie er mit dem Vater eins ist. Martin, wie war das beim letzten Abendmahl? Waren sie da alle eins?
Nein.
Dann schließe ich meine Beweisführung ab. Und dann Pfingsten? Waren sie da alle eins?
Ja,
ah.
Da schon.
Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ist es notwendig, dass wir eins werden?
Ja, eins in unserem Denken.
Nun, die Ökumene, sie versuchen auch eins zu werden.
Ja, aber auf falsche Weise. Das ist eine Friede- und Sicherheit-Ökumene. Und es ist eine, von der Gott sagt, dass sie ins Verderben führt.
Nun gut, es gibt so viele Menschen, die sagen, also ich will das nicht. Ich brauche nicht Zusätzliches. Wir haben schon vorher darüber gesprochen. Eines, was man sich bei einem Propheten immer ansehen muss, ist die Frage, lebten sie auch aus, was sie darlegten? Und stand ihr Leben mit ihrer Lehre im Einklang? Da ist es immer gut, sich anzusehen, was die Welt da draußen zu sagen hatte. Dazu können wir viele Zitate bringen.
Oh ja.
Sie erzielten keinen unlauteren Gewinn. Sie führten das Leben eines ehrbaren Menschen.
Und sind da auch die Ärzte, die nicht mit der Kirche in Verbindung standen, sondern dazugeholt wurden, um die biblischen Phänomene, die ein Prophet aufweisen sollte, zu bestätigen? Es wurde von Leuten von außerhalb bestätigt.
Ja, das ist ein sehr interessantes Zitat, das es, wie ich denke, verdient, nochmals gelesen zu werden. Dieses Zitat entstammt einer nicht-adventistischen Quelle ihrer Tage, der amerikanischen biografischen Geschichte herausragenden Self-Made-Menschen des Staates Michigan, 3. Kongress-District, Seite 108. Das ist eine säkuläre Quelle, die über Ellen G. White spricht. Als Sprecherin ist Frau White eine der erfolgreichsten unter den wenigen Damen in diesem Land, während der letzten 20 Jahre beachtenswerte Referentin wurde. Ihre Stimmbänder wurden durch den ständigen Gebrauch so gestärkt, dass dies ihrer Stimme eine seltene Tiefe und Kraft verleiht. Nun, Martin, meine Erfahrung ist, dass der ständige Gebrauch die Stimme verschleißt.
My experience is that constant use wears out the voice.
Exactly. Ganz genau. Nun, wie war es denn bei dir, als du all diese Termine hattest, um Vorträge zu halten?
Die Stimme verschwand.
Sie verschwand.
Doch hier geschah etwas ganz anderes.
Da muss ich noch etwas anfügen. Manchmal hattest du gar keine Stimme. Aber die Stimme war da, wenn du sprechen musstest.
Ja. Und ja, man kann seine Stimme trainieren, lernen, wie man richtig spricht. Man kann all diese Dinge lernen. Aber bei Ellen G. White war etwas ganz anders. Lass uns weiterlesen. Ihre klare und starke Artikulation war so groß, dass sie beim Sprechen unter freiem Himmel oft noch eine Meile entfernt deutlich zu hören war. Martin,
das ist
unglaublich.
Ja.
Beim Sprechen unter freiem Himmel war sie oft noch eine Meile entfernt deutlich zu hören. Ihre Sprache ist zwar einfach, aber immer überzeugend. Wenn sie von ihrem Thema inspiriert ist, ist sie oft von wunderbarer Beredsamkeit und fesselt die größte Zuhörerschaft über Stunden ohne ein Zeichen der Ungeduld oder Müdigkeit. Martin, das war eine zierliche Frau, die ziemlich, ja, klein war und kränklich.
Klein. Ja, sie war kränklich. Als das passierte, gab es keine Lautsprecher.
Nein, die
oder
gab
Verstärker.
Nein. Der Gegenstand ihrer Erörterung ist immer praktischer Natur und befasst sich hauptsächlich mit häuslichen Pflichten, der religiösen Erziehung von Kindern, Abstinenz und Verwandtenthemen. Bei Erweckungsveranstaltungen ist sie immer die erfolgreichste Sprecherin. Sie sprach schon oft vor riesiger Zuhörerschaft in den großen Städten über ihre Lieblingsthemen und wurde immer mit großer Begeisterung aufgenommen. Bei einer dieser Gelegenheiten hörte ihr in Massachusetts 20.000 Menschen mehr als eine Stunde lang höchst aufmerksam zu. Martin, vor 20.000 Menschen zu sprechen, unter freiem Himmel, denn es gibt keinen Saal, der 20.000 Menschen fasst. Und dann, in einer Meile entfernt noch zu hören sein? Ist das nicht ein Wunder?
Ich denke ja, definitiv von Gott. Nun, die Hilfe ist von Gott, um das tun zu können.
Nur Gott kann das machen. Die Stimme steigt über die Menschen und oft musste sie noch gegen Widerstand sprechen. Während Leute herumschrien und ihre Stimme erhob sich, ging über diese Menschen hinweg und jeder konnte deutlich hören, was sie sagte, trotz geräuschvoller Oppositionen. Dann gibt es natürlich ganz viele Zitate zu ihrem Charakter und ihrem Leben und so weiter. Doch das ist nur eines, um zu zeigen, dass da etwas Übernatürliches war. Und es ist entweder von Gott oder vom Teufel.
Und es gibt einen Weg, um das herauszufinden.
Ja, ob es mit der Schrift übereinstimmt.
Genau.
Also Martin, wenn es von Gott ist, dann gibt es doch gewiss Konsequenzen, wenn man es ablehnt.
Lass uns anfangen bei sicher, wenn es von Gott ist. Ich weiß nicht, was wir noch machen können, um zu versuchen, Leute wirklich dazu zu bringen, dass sie verstehen, dass es von Gott ist.
Ich weiß es auch nicht. Der Beweis liegt im Selbstlesen.
Ja, Selbstlesen. Das ist der einzige Weg. Wenn man dagegen streitet, dann hat man noch nicht selbst gelesen.
Dann hat man es noch nicht gelesen. So viel steht fest. Nun, was ist mit den Konsequenzen? Die Pharisäer sagten untereinander, wenn wir in den Tagen unserer Väter gelebt hätten, hätten wir uns ihnen nicht angeschlossen, um das Blut der Diener Gottes zu vergießen? Zur gleichen Zeit planten sie, seinem Sohn das Leben zu nehmen. Das sollte uns die Augen über die Macht Satans öffnen, den Verstand, der sich vom Licht der Welt abwendet, zu verführen. Viele verwundern sich über die Blindheit der Juden, Christus zu verwerfen. Sie erklären, hätten wir in jenen Tagen gelebt, wären wir nie in der Schuld jener teilhaftig geworden, die den Heiland zurückgewiesen hatten. Aber wenn Gehorsam gegen Gott Selbstverleugnung und Erniedrigung fordert, verweigern dieselben Menschen den Gehorsam. Sie legen den gleichen Geist wie die Pharisäer an den Tag. Nimm die Verfolgung im Mittelalter. Gott wies doch auf sein Wort hin. Sie lasen das Wort und das Ergebnis war, dass sie gefoltert und bis zum Tod verfolgt wurden. Es ist das Gleiche.
So ist es. Du kannst noch einen Schritt weiter gehen. Einige derer, die Reformierten und andere da herausholten, fingen ebenfalls an, andere Menschen zu verfolgen. Auch sie taten nicht das, was die Bibel sagt.
Sobald jemand neues Licht hatte, blieben sie in ihrem alten Licht stecken. In vielen Fällen werden die Zeugnisse vollständig angenommen, mit Sünde und Schwelgerei gebrochen und sofort setzt eine Reformation in Einklang mit dem von Gott gegebenen Licht ein. In anderen Fällen werden sündige Schwelgereien gehegt, die Zeugnisse ablehnten und anderen gegenüber viele Entschuldigungen vorgebracht, warum man sich weigert, sie anzunehmen. Der wahre Grund wird nicht genannt. Es ist ein Mangel an moralischem Mute, einem Willen, der vom Geist Gottes gestärkt und beherrscht wird, um auf schädliche Gewohnheiten zu verzichten. Fazit: Es ist Satans Plan, den Glauben von Gottes Volk an die Zeugnisse zu schwächen. Satan weiß, wie er seine Angriffe führen muss. Er bearbeitet das Denken, um Eifersucht und Unzufriedenheit gegenüber jenen an der Spitze des Werkes zu erregen. Als nächstes werden die Gaben in Frage gestellt, danach haben sie natürlich nur noch geringes Gewicht und Anweisungen, die durch Visionen gegeben wurden, werden missachtet. Als nächstes folgt Skepsis in Bezug auf unsere wichtigen Glaubenspunkte, die Säulen unserer Position, dann Zweifel an der Heiligen Schrift und dann der Marsch hinunter ins Verderben. Wenn die Zeugnisse, denen einmal geglaubt wurde, bezweifelt und aufgegeben werden, weiß Satan, dass die Verführten nicht hier Halt machen werden. Er verdoppelt seine Anstrengungen, bis er sie zur offenen Rebellion getrieben hat, die unheilbar wird und in Vernichtung endet.
Das ist ein trauriger Stand der Dinge.
Sehr, sehr traurig.
Wohin es kommt?
Es geht weiter. Indem sie Zweifel und Unglauben in Bezug auf Gottes Wirken einräumen und Gefühle des Misstrauens und grausamer Eifersucht hegen, bereiten sie sich selbst für die vollständige Verführung vor. Sie erheben sich mit bitteren Gefühlen gegen diejenigen, die es wagen, von ihren Irrtümern zu sprechen und ihre Sünde tadeln. Es sind nicht nur jene, die offen die Zeugnisse ablehnen oder Zweifel in Bezug auf sie hegen, die sie auf gefährlichem Boden befinden. Licht zu missachten heißt, es abzulehnen. Das macht schon Angst, oder, Martin?
Ich frage mich, ob man da auch Licht aufzuschieben, heißt es abzulehnen, anfügen kann.
Der Herr gibt mir immer noch Zeit, dieses oder jenes zu tun.
Sicher.
Wenn man schon weiß, dass es falsch ist.
Arbeite daran.
Als sie zum Pharao kamen und sagten, wann soll ich Gott bitten, dass er es entfernen soll? Antwortete er, morgen. Er wollte noch einen Tag mit der Plage
sofort
leben. Warum nicht sofort? Wenn ihr euer Vertrauen in die Zeugnisse verliert, werdet ihr von der Wahrheit der Bibel abdriften. Martin, das ist sehr ernst. Ich befürchte, dass viele eine fragende, zweifelnde Haltung einnehmen werden. Und in meiner Sorge um eure Seelen möchte ich euch warnen. Wie viele werden auf die Warnung hören? Viele, die der Welt abgekommen sind, führen als Grund für ihren Weg an, dass sie keinen Glauben an die Zeugnisse haben. Jetzt lautet die Frage, werden sie ihren Götzen, den Gott verdammt, aufgeben oder werden sie mit ihrem falschen Kurs der Schwelgerei weitermachen und das Licht ablehnen, das Gott ihnen gab, um genau die Dinge zu tadeln, an denen sie gefallen haben? Die Frage, die mit Ihnen geklärt werden muss, lautet: Soll ich mich selbst verleugnen und die Zeugnisse als von Gott gegeben annehmen, um meine Sünde zu tadeln? Oder soll ich die Zeugnisse zurückweisen, weil sie meine Sünde tadeln? Martin, ich frage mich, wie viele Menschen das wohl mögen.
Ich glaube nicht, dass sie es lesen.
Ja, das denke ich auch.
Ach schau, die Sache ist doch die, wenn man weiß, dass dieses Buch einem seine Fehler sagt, wie wahrscheinlich ist es dann, wenn man nicht die Einstellung hat, die deine Frau hatte, sondern die Einstellung, die du früher hattest, wird man dann zu diesem Buch greifen und es lesen?
Nun, ich griff zum Sieg der Liebe und las es.
Oh ja.
Und ich war ein anderer Mensch. Meine Frau griff
wunderbar.
Zu bewusst essen, bewusst leben.
Siehst du? Beides wurde vom gleichen, liebenden Gott angewiesen.
Richtig. Nun, sie hätte es sicher auch sehr vom Sieg der Liebe profitiert, so wie ich. Aber ich hätte es nicht andersherum gekonnt. Also Gott sagt, du liest das zuerst und sieh das andere. Dann willst du dich bis zu dem Punkt nerven, dass du sagst, gib mir das
Denn
Buch.
Denn je mehr du das eine liest, indem man Gottes Charakter sieht, nämlich im Sieg der Liebe, desto mehr kämpfst du damit. Wie konnte dann dieses Buch geschrieben werden? So war das ja auch mit Martin Luther, was du auch schon erwähnt hattest, wie sich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit treffen. Das ist nicht viel anders.
Gott sagt in seiner Gnade, lies den Sieg der Liebe vom gleichen Autor und dann bewusst essen, bewusst leben. Dann würde ich sagen, okay, lass es uns versuchen. Okay, das Missachten der Zeugnisse. Es sind nicht nur jene, die offen die Zeugnisse ablehnen oder Zweifel in Bezug auf sie hegen, die sich auf gefährlichem Boden befinden. Licht zu missachten heißt es abzulehnen. Einige von euch erkennen den Tadel mit Worten an, aber ihr nehmt ihn nicht im Herzen an. Ihr macht genauso weiter wie vorher, nur dass ihr dabei weniger empfindsam für den Einfluss des Geistes Gottes seid und immer blinder werdet. Weniger Weisheit, weniger Selbstkontrolle, weniger moralische Kraft und weniger Eifer und Geschmack an religiösen Praktiken. Und wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr euren Halt in Gott völlig aufgeben. Ihr habt keine entschiedenen Veränderungen in eurem Leben gemacht, als der Tadel kam, weil ihr eure Charakterfehler und den großen Kontrast zwischen eurem Leben und dem Leben Christi nicht gesehen und begriffen habt. Wenn also Christus etwas sagt und man begreift, dass es wahr ist, wann sollte man es dann annehmen? Nächste Woche? Nächsten Monat? Nächstes Jahr?
Fang sofort an, daran zu arbeiten. Gleich von diesem Moment an und bitte Gott um Hilfe dabei.
Das ist das Allerwichtigste dabei. Ich kann das nicht allein machen, Herr. Hilf mir bitte, das zu tun.
Übergib dich ihm. Das ist der einzige Weg, wie man irgendwas überwinden kann, weil er es in uns ausrichtet.
Martin, wie ist es möglich, dass man sich anfangs über das ärgert, was einem gesagt wird? Und den Blick zurück in diese Zeit kann ich gar nicht mehr verstehen, wie ich so dumm sein konnte. Denn jetzt ist mir das, worüber ich mich ärgerte, eine Freude. Und das, woran ich damals hing, ist mir jetzt ein Greuel.
So soll es ja auch sein. Aber was auch geschehen kann, ist, dass man die Wichtigkeit jetzt herunterspielt. Und dann erfährt man genau das, worüber sie hier spricht. Weniger Eifer, von allem weniger. Und dann entwickelt man eine sehr harte Grundhaltung. Also ich werde mich nicht mehr ändern.
Ich werde mich nicht ändern. Woraus laufen eure Gebete hinaus, während ihr in eurem Herzen Missetat schätzt? Außer ihr führt eine gründliche Veränderung durch, werdet ihr bald das Tadelsmüde, so wie es bei den Kindern Israels war, und wie sie werdet ihr von Gott abfallen. Das ist eine sehr ernste Aussage. Und schließlich sagen sie, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Und Gott sagt, okay, ich lasse euch in der Wüste sterben. Weißt du, sie wurden ja ab 20 Jahre aufwärts gezählt. Ab 20 Jahre aufwärts und Gott sagte, nicht einer von ihnen 20 Jahre oder älter sollte ins verheißene Land einziehen. Außer Kaleb und Josua, stimmt's?
enter into the promised land except Caleb and Joshua, right? That means, Martin.
Das heißt, sie zogen 40 Jahre in der Wüste umher, genau genommen 38, weil 2 Jahre schon vergangen waren. Also 38 Jahre, richtig?
Right? Yeah. 38 years.
20 Jahre plus 38 ergibt 58. Das bedeutet, dass viele in dieser Gruppe nicht hineinkamen. Sie mussten also sterben, noch bevor sie 58 Jahre alt waren.
And must have died before they were 58 years old.
Yeah.
That's a serious thing.
Das ist eine ernste Sache. Wenn man jetzt sieht, was geschah und wie oft Plagen zuschlugen, Schlangen sie bissen und wie viele starben, das waren Tausende und Abertausende.
Ja.
Das waren alle die Rebellischen.
Ja.
Denn Josua und Kaleb waren alt und sie zogen hinein. Sie betraten es. Jeder hätte hineingehen können.
Ja. Das ist gut. Natürlich kann man da auch spekulieren, aber auf alle Fälle ja. Wenn man nicht nur die Zeugnisse, sondern auch die biblischen Berichte dazu liest, ergibt das Sinn. Genau wie du sagst. Geht man dahin zurück, was Gott tat? Sie waren lüstern nach diesen Dingen und er gab es ihnen. Und was geschah dann? Ja.
Wenn das noch zwischen ihren Zähnen war, kam diese auszehrende Krankheit.
Es ist offensichtlich, dass sie in diesen 40 Jahren immer noch rebellisch waren. Sie sagten nicht auf einmal, oh großartig, jetzt werde ich mich ändern. Denn keiner von ihnen kam hinein.
Erschreckend, oder? Viele handeln direkt gegen das Licht, das Gott seinem Volk gab, weil sie nicht die Bücher lesen, die Licht und Erkenntnis in Belehrung, Tadel und Warnungen enthalten. Die Sorgen der Welt, die Liebe zur Mode und Mangel an Religion haben die Aufmerksamkeit vom Licht weggezogen, das Gott so gnädig gab, während Bücher und Zeitschriften, die Irrtum enthalten, überall durchs Land ziehen. Ich war einmal in einem Buchladen auf dem nordamerikanischen Kontinent. Es war ein adventistischer Buchladen. Und in der Auslage lagen alle möglichen Bücher mit jedem Windhauch der Lehre. Also die Bücher von, ja, Rick Warrens Bücher.
Rick Warren.
All diese Bücher waren aufgestellt. Ich schaute herum, denn ich suchte einen bestimmten Band aus dem Geist der Weissagung. Ich konnte es nirgends finden. Also ging ich zu einem Verantwortlichen und fragte, wo kann ich dies und das finden? Im Regal da hinten. Also ging ich ans hintere Regal und gut versteckt befand sich dort einige Bücher vom Geist der Weissagung. Ziemlich wenige. Natürlich gab es das eine, das ich suchte, überhaupt nicht. Ich überlegte mir, ob ich es auf sich beruhen lassen oder ob ich etwas sagen sollte. Also kam ich aus diesem versteckten Regal hervor und sagte, und ich dachte, diese wären die Herbstblätter.
Ja.
Warum stehen denn dann all diese Blätter draußen herum? Und das freute sie überhaupt nicht.
Das ist so traurig.
Es ist wahr, sie werden nicht gelesen.
Es ist so traurig. Es ist ja mit beidem so. Mit der Bibel, dieser Übersetzung. Wenn man danach sucht, dann ist das in einem Buchladen gar nicht so leicht.
Ich war auf dem europäischen Kontinent, an einer unserer Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Und man brüstete sich mit dem umfangreichen Bestand der Bücherei. Ich ging also durch die Bücherei, denn ich wurde herumgeführt. Man war sehr stolz. Hauptsächlich gab es dort Autoren in der einen Sprache. Ich sagte, diese Bücherei ist sehr schön, aber sie ist doch sehr einseitig. Ich bin wirklich nicht allzu interessiert daran, was Karl Barth oder irgendeiner von denen zu sagen hatte. Wo sind denn eure anderen Bücher? Und sie zeigten mir ein kleines Regal mit anderen Büchern. Da dachte ich mir dann, wisst ihr, ihr habt da eine Menge weltlicher Wissen in dieser Bibliothek, aber buchstäblich null Weisheit.
Das ist vielleicht ein nutzloser Vergleich, aber wenn man die Wahrheit wissen will und sie immer hier verborgen wird, wie war das, als du zur okkulten Seite gegangen bist? Da hatten sie auch die guten Bücher. die von Blavatsky versteckt.
Ja.
Good books. Eden, the Blavatsky ones.
Yes.
So you,
sie hatten Bailey. Ah, du bist schon da angekommen. Dann brachten sie die richtigen. Mit der Wahrheit scheint es genauso zu sein. Es wird andauernd irgendwo verborgen.
Ja, immer versteckt. Man will also die Bücher nicht lesen. Die Sorgen der Welt, die Liebe zur Mode und zum Mangel an Religion haben die Aufmerksamkeit vom Licht weggezogen, das Gott so gnädig gab, während Bücher und Zeitschriften, die Irrtum enthalten, überall durchs Land ziehen. Skepsis und Unglauben nehmen überall zu. Das Licht, das so kostbar ist und vom Thron Gottes kommt, wird unter einem Scheffel verborgen. Gott wird sein Volk für diese Missachtung verantwortlich machen. Ihm muss für jeden Lichtstrahl Rechenschaft gegeben werden, dass er auf unseren Pfad leuchten ließ. Ob es unseren Vorankommen in göttlichen Dingen verbesserte oder zurückgewiesen wurde, weil es angenehmer war, die Neigungen zu folgen. Ich befürchte, dass schon viele derartige Dinge in unseren Reihen passieren. Martin, nochmal zur Wichtigkeit des Geistes der Weissagung. Wir sahen, was er nicht ist. Er ist nicht dazu da, einen von der Bibel abzubringen. Er ist auch nicht als Zusatz zur Bibel, sondern er soll die Wahrheiten hervorheben, die schon offenbart wurden. Wir sahen auch, was er ist. Es gibt ihn, um uns zum Wort Gottes zurückzubringen, als Tadel, als Ermutigung und so weiter. Diese Botin, die all das niederschrieb, die mit dieser Stimme zu 2000 Menschen sprach, mit einer Stimme, die über eine Meile hinweg gereichte, die all die Kennzeichen zeigte, damit hatten wir uns schon befasst. Alle Merkmale eines Propheten Gottes, wie es in der Bibel steht, dieser Prophet ist tot. Wird es einen weiteren geben?
That prophet is dead. Will there be another one?
Nun lesen wir doch. Wird es einen weiteren Boten geben? In diesen letzten Tagen wurde uns eine Fülle von Erkenntnissen geschenkt. Mag ich am Leben bleiben oder nicht, meine Schriften werden immer reden und sie werden weiterwirken, solange die Zeit währt. Meine Schriften werden im Büro in Aktenordnern aufbewahrt. Auch wenn ich nicht mehr lebe, wird Leben in den Worten sein, die der Herr mir gab, und sie werden zu den Menschen sprechen. Noch lassen meine Kräfte mich jedoch nicht im Stich, und ich hoffe, noch eine Menge nützliche Arbeit tun zu können. Vielleicht lebe ich, bis der Herr wiederkommt. Wenn aber nicht, vertraue ich darauf, dass für mich gilt, selig sind die Toten, die an dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dann schrieb sie, hier sind meine Schriften, wenn ich gegangen bin, werden sie für mich zeugen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass es keinen weiteren geben wird.
Nein, ich denke das auch. Ich stimme dir zu. Wenn man anfängt, die Zeugnisse alle zu lesen, braucht man nichts weiteres.
Nein, es wurde schon alles gesagt. Und wenn die Leute nicht auf das hören, was schon gesagt wurde, wozu sollte man dann noch einmal tun, stimmt's? Jesus erzählte ja die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Er sagte, ihr habt das Gesetz und die Propheten. Sogar wenn jemand von den Toten auferstehen würde, würdet ihr nicht mehr auf ihn hören. Und Lazarus stand tatsächlich von den Toten auf. Und das tat Jesus auch.
Ja. Und ihnen wurde weder vorher noch danach geglaubt.
Da hast du völlig recht. Und dann kann man natürlich erwarten, dass die Zeugnisse schlecht gemacht und angegriffen werden. Genau wie das Wort Gottes schlecht gemacht und angegriffen wird. Satan dringt beständig in die Fälschung, um von der Wahrheit wegzuführen. Die allerletzte Verführung Satans wird sein, das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos zu machen. Martin, das bedeutet nicht, dass er es wegnimmt.
Oh nein.
Er hat auch die Bibel nicht weggenommen.
Genau.
Ich habe sie hier in der Hand.
Ja, das ist so wichtig.
Aber sie machten sie wirkungslos.
Es ist nicht verschwunden. Es ist sogar noch in der Kirche. Und die Kirche erkennt es an.
Ja.
Ich spreche jetzt vom Geist der Weissagung.
Er wird anerkannt, aber sie wenden es nicht an.
Nein.
Denn sie handeln genauso entgegengesetzt.
Sie nutzen ihn genau, wie die Prediger da draußen die Bibel nutzen. Sie nehmen nur das, was ihnen passt.
Wo keine Offenbarung ist, geht das Volk zugrunde. Sprüche 29, Vers 18. Satan wird auf unterschiedliche Weise und durch verschiedene Handlanger erfindungsreich wirken, um das Vertrauen von Gottes Volk der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Es wird ein satanischer Hass gegen die Zeugnisse geschürt werden. Martin, das ist ein Zeichen.
Nun, das wollte ich gerade sagen. Allein diese Aussage beweist, dass sie eine wahre Prophetin ist. Denn genau das passiert.
Denn gib uns Blavatsky, gib uns Alice A. Bailey. Was hat sie zu sagen? Ich wünschte, sie wären genauso begierig bei einem Buch vom Geist der Weissagung. Satan wird alles tun, um den Glauben der Gemeinden an sie zu untergraben, und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden, ist es für Satan nicht mehr so einfach, Menschen zu betrügen und zu verführen. Was ist dein Schutz?
Was ist also dein Schutz? Man hat seine Bibel, legt die Waffenrüstung Gottes an und man hat die Zeugnisse, die einem helfen, diese Waffenrüstung noch zu verbessern, um gegen all diesen Unsinn bestehen zu können.
Richtig. Aber jetzt hat man eine Kirche, die wie die Kinder Israels ist. Sie wollen nicht auf den Tadel hören. Sie knurren und murren und machen alles Mögliche. Schütten wir nun das Kind mit dem Bade hinaus? Werfen wir jetzt den Geist der Weissagung und die Kirche weg? Viele wollen es, oder? Was ist nun mit der Kirche? Der Herr erwartet, dass wir uns für seine Anweisungen bereithalten. Die Zeit ist nahe, da die Nationen bis ins Mark erschüttert werden. Allen, die Gottes einzigen Maßstab der Gerechtigkeit, den einzig sicheren Prüfstein des Charakters verkündigen, wird jegliche Unterstützung entzogen. Alle, die sich nicht dem Beschluss nationaler Gremien beugen und nicht den Landesgesetzen gehorchen, den Sabbat zu erheben, der vom Menschen der Sünde aufgerichtet wurde, um Gottes heiligen Tag aufzugeben, wird nicht nur die volle Macht der Papstkirche allein, sondern auch der protestantischen Welt, dem Bildnis des Tieres, zu spüren bekommen. Satan wird verführerische Wunder wirken. Ach übrigens, nur zu dieser Aussage. Gibt es da viel Gegenwind?
Ja.
Denn man hat das Papsttum und die protestantische Welt als Bild des Tieres definiert. Ist das nicht ein Problem, wenn man in einem ökumenischen Gremium sitzt?
Genau, dann muss man die Zeugnisse missachten.
Ja, dann muss man sie missachten. Satan wird verführerische Wunder wirken und seine Macht als überlegen hinstellen. Dann mag es so aussehen, als würde die Kirche fallen, aber sie wird nicht fallen. Während die Sünder aus Zion ausgesichtet werden, wie die Spreu vom kostbaren Weizen getrennt wird, bleibt die Kirche bestehen. Das ist eine furchtbare Prüfung, aber sie muss geschehen. Bestehen werden nur diejenigen, die durch des Lammes Blut und durch das Wort ihr Zeugnisse überwunden haben. Sie werden als treu erfunden, ohne Flecken und Makel der Sünde, ohne Falsch in ihrem Munde. Wir müssen uns nur das Kleid der eigenen Gerechtigkeit ausziehen lassen und mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi beschenken lassen. Martin.
Das kann man nicht ohne den Geist der Weissagung machen.
Hier ist noch ein Zitat, das es gewissermaßen bestätigt. Lass uns nur den hervorgehobenen Teil lesen. In dieser Zeit, dann, wenn die Sichtung kommt, wird die Klasse der oberflächlichen Konservativen, nun, wenn sie von der konservativen Klasse spricht, meinen sie das nicht in dem Sinn, wie wir es heute gebrauchen. Sie spricht von den Oberflächlichen und denen, die ihre Lebensweise nicht ändern wollen. Sie wollen ihre Wege bewahren.
Ja, sie halten an ihrer Tradition fest.
Ja. Diese Klasse, deren Einfluss den Fortgang des Werkes ständig verlangsamt hat, den Glauben aufgeben und sich auf die Seite der geschworenen Feinde Christi stellen, zu denen sie seit langem innerlich gehörten.
Man hat diese ökumenischen Gremien. Neigen sich die Sympathien dahin?
Richtig. Und man fängt an, das in ihrem Leben zu sehen. Diese Abtrünnigen werden dann in bittersten Feindschaft alles in ihrer Macht Stehende tun, ihre früheren Brüder zu unterdrücken und zu verleumden und Unwillen gegen sie hervorzurufen. Dieser Tag steht unmittelbar bevor. Ich glaube das.
Ich denke, wir sind im Grunde schon da.
Viele werden von uns gehen und auf verführerische Geister hören. Ein oberflächlicher Glaube ergibt eine oberflächliche Erfahrung. Das mir gegebene Licht war sehr überzeugend, dass viele von uns gehen werden, weil sie auf verführerische Geister und Lehren der Dämonen hören werden. Wir hatten in der WhatsApp-Prof-Reihe eine Folge über die Lehren der Schlange.
Ja.
Und wir sahen, wie viele Menschen und Denominationen in Wirklichkeit Lehren der Schlange verbreiten. Und wenn man auf ihren Zug aufspringt, wird man das im gleichen Licht sehen.
Wenn man anfängt, am gleichen Karren zu ziehen und den gleichen Weg zu gehen, so wie du schon sagtest, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Wenn man anfängt zuzustimmen, dann endet man dort.
Der Herr wünscht, dass jede Seele, die behauptet, der Wahrheit zu glauben, ein klares und gesundes Wissen darüber haben, was Wahrheit ist. Falsche Propheten werden kommen und viele verführen. Alles, was gesichtet werden kann, wird gesichtet werden. Sollte dann nicht jeder den Grund und die Grundlagen seines Glaubens kennen? Anstatt so viele Predigten zu haben, sollte es mehr gründliches Studium in Gottes Wort geben, eine Suche, Text für Text, nach dem schlagenden Beweis, der die grundlegenden Lehren stützt, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen, auf der Plattform ewiger Wahrheit. Das ist der springende Punkt. Hier sagt sie, geh und studiere im Wort, um sicherzugehen, dass das, was in den Zeugnissen steht, in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist.
Ja.
Und wenn sie es sind und man sie zurückweist, weist man Gottes Wort zurück.
Man kann es nicht deutlicher ausdrücken.
Nun, Martin, bis zum Ende. Ich bete darum, dass die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben, nicht nur ihren Verstand erreicht, sondern ihnen auch in Herz und Seele dringt. Irrtum und Verwirrung werden zunehmen, aber lasst uns als Gläubige uns gegenseitig ermutigen. Lasst uns die Fahne der Adventbotschaft hochhalten, indem wir auf Christus schauen, der sein Werk in uns begonnen hat und es auch zum Abschluss bringen wird. Wenn ich nachts nicht schlafen kann und mein Herz Gott im Gebet ausschütte, stärkt er mich und schenkt mir die Gewissheit, dass er mit seinen, für ihn, im heimatlichen Arbeitsfeld oder in fremdem Land wirkenden Dienern ist. Ich bin ermutigt und gesegnet, wenn mir bewusst wird, dass der Gott Israels immer noch sein Volk führt und dass er auch weiterhin mit ihnen sein wird bis zum Ende. Martin, mir ist es ein Herzensanliegen, dass die Menschen dieses Thema verstehen. Und sobald sie diese Sache verstehen und sich in der Armee Gottes einschreiben lassen, können sie versichert sein, dass er weiterhin mit ihnen sein wird, bis zum Ende.
Bis zum Ende. Jetzt müssen wir wissen, was das ist. Denn das Problem kann sein, dass Menschen sagen, damit ist das Ende einer bestimmten Zeit gemeint.
Deshalb denke ich, dass wir darüber sprechen müssen, was das Ende ist. Was ist die Zeit des Endes? Was ist die Endzeit? All diese Dinge.
Die letzten Tage.
Darüber herrscht so viel Verwirrung. Und dann sagen die Leute, also das gab es doch schon immer. Wie können wir wissen, dass das wirklich das Ende ist? Wir müssen sehr genau wissen, was die Bibel meint, wenn sie bestimmte Dinge anspricht. Das müssen wir uns ansehen. Zudem müssen wir sehen, was in der Welt passiert. Wir können wieder über Davos und alle möglichen interessanten Dinge sprechen.
Ja, Davos.
Aber ich denke, dass auch das sehr wichtig ist.
Oh, alles läuft wieder darauf hinaus. Wir werden das noch sehen. Wenn dieses Jahr weiter voranschreitet, da werden wir noch oft zurückschauen und über die Endzeit nachdenken und wie wichtig die Zeugnisse sind.
Lass uns also auch weiterhin sowohl das Geistliche wie auch das Politische ganz nah an unserer Brust halten.
Ja.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast dieser Kirche ein ganz besonderes Geschenk gegeben. Und manchmal musst du das Herz brechen, wenn du siehst, wie Menschen mit diesem besonderen Geschenk umgehen. Öffne unsere Augen, Herr, damit wir sehend werden. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.